Geschichte. Ein Luftfahrtpionier, Huntley Page, flog mit seinem kleinen Flieger nach Indien und hat dann eine Zwischenlandung gemacht auf einem freien Feld. Und als er wieder gestartet ist, hat er irgendwann, als er schon hoch in der Luft war, gehört, dass hinter ihm an den Leitungen Ratten oder eine Ratte nagt. Und sofort hat Panik ihn ergriffen und er wusste, in was für einer Lebensgefahr er sich befindet, wenn dieser Flieger jetzt fluguntauglich wird. Die erste Reaktion war eine Sturzlandung. Doch gleich im nächsten Moment schoss es dieses Wissen in seinen Kopf, dass Ratten nicht überleben können unter hohem Luftdruck. Und er hat sofort seine Richtung gewechselt, der Sonne entgegen, und so hoch, wie er nur konnte mit seinem Flieger, so hoch, dass er selber Schwierigkeiten hatte, Luft zu kriegen. Und als er dann an seinem Zielort in Indien angekommen ist, hat er danach geschaut und tatsächlich, da lag eine Ratte, eine tote Ratte. Diese Geschichte kann wie eine Parabel für uns sein. Ich glaube, dass es uns im täglichen Leben, in unserer Nachfolge Jesu, in den verschiedensten Herausforderungen, die uns begegnen, auch so geht, dass wir merken, oh, da ist eine Gefahr, da ist eine Ratte, die an meinem Leben nagt, an meinem Glauben nagt. Da kommen vielleicht Krankheitsnöte so plötzlich hereingebrochen in dein Leben. Da sind vielleicht Enttäuschungen, weil du dich auf irgendwas verlassen hast, auf Menschen verlassen hast, die etwas zugesagt haben und die haben ihr Wort nicht gehalten. Da kann so viel Verschiedenes kommen. Oder Träume, die du hattest, von denen du geglaubt hast, dass sie von Gott sind. Und ja, du hast so Schritte nach vorne getan und gemacht und dann merkst du, als ob es dich irgendwie so wieder zurückwirft. Und es kann so viele verschiedene Situationen geben. Manchmal ist es sogar so, dass wir ja, richtig das zu spüren bekommen, dass es wie wirklich ein Angriff aus der Hölle ist. So. Von jetzt auf gleich und du bist so unter Beschuss, vielleicht emotional, psychisch, so, dass du gar nichts mehr willst und der Mut sinkt und du denkst, bin ich jetzt depressiv? Was ist los mit mir? Also, es kann so viele verschiedene Situationen geben, die so wie diese Ratte in unserem Leben sind. Und dann sind wir immer wieder vor der Entscheidung, was mache ich? Eine Sturzlandung, um diese Ratte zu jagen und sie rauszuschmeißen, also alles Menschenmögliche zu machen, dass wir es selber in den Griff wieder kriegen, oder kommt da der Faktor Glaube zum Tragen und wir gehen in die Höhe, der Flug zu den Höhen und in die Anbetung, in die Gegenwart Gottes hinein und singen dann immer noch, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker als alle anderen. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Ne? Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing. Stehen wir dann geistlich auf, schauen wir auf Jesus, schauen wir auf das Kreuz, schauen wir auf das, was er für uns vollbracht hat, schauen wir auf seine Zusagen. Oder schauen wir, auf die Umstände und versuchen es irgendwie selber in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das hat was mit unserem Alltag zu tun. Glaube muss was mit unserem Alltag zu tun. Glaube ist nicht eine bloße Theorie. Und darüber möchte ich mit euch austauschen und aus der Bibel auch einen Mann des Glaubens uns zum Vorbild nehmen. Wer ist in der Bibel als Mann des Glaubens bekannt oder sogar Vater des Glaubens? Abraham, ganz genau. Abraham ging es auch manchmal so. dass da scheinbar Ratten waren, die an den Zusagen Gottes nagen wollten, die alles für unmöglich erklärt haben, Lebensumstände. Zuerst möchte ich aus Römer Kapitel 4, ab Vers 17, den Abschnitt lesen, wo so ein Resümee von dem Glaubensleben Abrahams steht. Und dann will ich doch noch mal ein bisschen mehr in die Details gehen. Ab Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. So, was unterm Schlussstrich steht. Ne? Abraham, was macht seinen Glauben aus? Er glaubte an den Gott, der Tote zum Leben erweckt. An den Gott, der ein Wort spricht und es geschieht. Der in Existenz ruft, das, was im Natürlichen noch nicht existiert, im geistlichen Raum aber schon längst vorhanden ist. Gott spricht ein Wort und es geschieht. Gott erweckt zum Leben. Das war der Glaube Abrahams. Und er hat geglaubt, auf Hoffnung hin geglaubt, in dieser Erwartung. Gott hat es zugesagt, es wird kommen. Wenn es heute noch nicht ist, dann wird es morgen kommen. Und wenn es morgen noch nicht da ist, Gott bleibt treu, dann ist es übermorgen da. Und dieser Glaubensweg, wo Abraham von der Verheißung dann zum Schauen gekommen ist, zur Erfüllung dieser Verheißung, hat knapp 25 Jahre gedauert. Abraham war 75 Jahre, als er herausgerufen wurde aus Haran, eine Verheißung von Gott bekommen hat und losgegangen in dieses verheißene Land. Und er war 99, als der verheißene Sohn geboren wurde. Also 24 Jahre, das ist schon eine Zeit, in der es galt, dran zu bleiben und Gott zu vertrauen. Dem Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht. Dem Gott, der zum Leben erweckt. Und dann steht hier auch ein Geheimnis seines Glaubens. Er wurde nämlich stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Das ist auch unser Schlüssel, wie wir uns stärken können im Glauben. Indem wir Gott die Ehre geben. Indem wir uns nicht drehen um unsere Umstände und unsere Unmöglichkeiten. Abraham hat nicht sein Alter in Betracht gezogen, dass er nun schon fast 100 war. Er hat auch nicht den bereits erstorbenen Mutterleib seiner Frau Sarah in Betracht gezogen, sondern er hat vertraut, dass der, der es verheißen hat, Gott selbst, es auch zu tun vermag, was er versprochen hat. Ne? Er kreiste nicht um diese Umstände, sondern er flog nach oben, in Gottes Gegenwart. Gott die Ehre zu geben, war sein Schlüssel. Wenn wir nun genauer das Leben von Abraham betrachten, in 1. Mose ab Kapitel 12, dann werden wir feststellen, dass es da verschiedene Phasen auch in seinem Leben gab. Erstmal, Abraham wurde berufen in ein, also ich lese das einfach mal, ab Kapitel 12. Der Herr aber sprach zu Abraham, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft
und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abraham wird von Gott herausgerufen und das Erste ist, er muss etwas loslassen, etwas hinter sich lassen. Drei Dinge sind hier. Geh hinaus aus deinem Land. Er muss das Land hinter sich lassen. Er muss die Verwandtschaft hinter sich lassen, also Beziehungen, Freunde, sein soziales Umfeld. Und dann das Haus seines Vaters und somit das Erbe, was ihm zustand. Er sollte das loslassen. Von Gott verheißen war aber ein siebenfacher Segen. Ne? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Gott sagt, ich will Geschichte mit dir schreiben. Werde aus dir ein großes Volk machen. Erstens. Und dich segnen. Zweitens. Und deinen Namen groß machen. Drittens. Und du sollst ein Segen sein. Viertens. Ich will segnen, die dich segnen. Fünftens. Und verfluchen, die dich verfluchen. Sechstens. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Siebtens. Abraham würde der Inbegriff von Gottes Segen werden. Abraham sollte etwas loslassen, aber da ist eine Zusage. Wenn du Gott vertraust, wenn du losgehst, dann wird mein Segen bei dir sein und ich werde mich voll zu dir stellen, ich werde dich führen und leiten, ich werde aus dir ein Volk machen, ich werde dich in ein verheißenes Land führen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. So. Abraham hört auf Gott und er geht los. Und dann können wir nachlesen, ich überspringe hier ein bisschen was, ab Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da an zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Das Erste, was Abraham tat, war Anbetung. Er baute einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Solange er das tat, wurde er stark im Glauben und hat erlebt, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn gesegnet hat. Dann kam eine Phase in seinem Leben, gleich im nächsten Vers 10, da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Also statt hinauf ging er jetzt hinab. Eine Hungersnot kam. Schwierigkeiten waren da, Versorgungsengpässe. Abraham ging nach Ägypten. Hier steht nicht, dass Gott ihm gesagt hätte, nach Ägypten zu gehen. Und schon auf dem Weg wusste er, dass er Kompromisse schließen muss, um in Ägypten zu überleben. Und schon unterwegs hat er sich überlegt, wie er diesen Kompromiss schließt. Er hat nämlich mit seiner Frau Sarah abgemacht, dass sie sagen soll, dass sie seine Schwester wäre, nicht seine Frau. Weil er die Gefahr spürte, dass die wunderhübsche Sarah ihm zum Verhängnis wird und dass der Pharao die Sarah haben will und ihn umbringt. Nun, das war ja nicht ganz gelogen, denn Sarah war seine Halbschwester. Aber da beginnt der Kompromiss. Und Gott musste intervenieren. Gott musste eingreifen. Und wenn Abraham nicht auf Gott hört, muss der Pharao auf Gott hören. So gnädig ist Gott dann immer noch. Und Gott greift ein, es kommen Plagen und der Pharao erkennt, dass es mit der Sarah zu tun hat und er bringt die Sarah zurück, bevor irgendwas passieren konnte und sagt, warum hast du mir das angetan? Und dann schickt Pharao den Abraham wieder weg. Er gibt ihm volle Versorgung, macht ihn reich und schickt ihn weg. So. Und dann kommt und Kapitel 13, und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen von Negev bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Abraham kehrte zurück zum Ort der Anbetung. Und Gott konnte wieder Geschichte mit ihm schreiben. Ich glaube, dass wir auch immer wieder in dieser Gefahr sind, unsere Berufung zu verlieren. Die göttlichen Träume und Visionen, die Gott in uns hineingepflanzt hat, aufzugeben. Vielleicht, weil da eine Hungersnot kommt. Also Engpässe, Schwierigkeiten in unser Leben. Wo wir dann denken, naja, mit dem einen oder anderen Kompromiss kann man dann leichter durchs Leben kommen. Und wir beginnen, Kompromisse zu machen. Und etwas aufzugeben von dem, was Gott uns zugesagt hat. Von dem, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, was als ein göttlicher Ruf, als ein Auftrag von Gott mal in unseren Herzen brannte. Und wir geben einfach auf. Und ich glaube, dass Gott uns neu dafür sensibilisieren möchte und neu den Glauben erwecken möchte. Er will uns neu zum Ort der Anbetung nach Bethel zurückführen, wo der Anbetungsaltar vielleicht schon ruiniert oder verstaubt ist. Er will, dass wir neu ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Dadurch werden wir stark in unserem Glauben. Was sind das für göttliche Berufungen oder Träume, die in deinem Herzen vielleicht schlummern, vielleicht schon verschüttet sind? Es kann sehr verschieden sein. Meistens ist es so, da wo Menschen zum Glauben kommen und ein Feuer in ihren Herzen angezündet wird, dass sie von Gott auch gewisse Träume bekommen. Und der eine brannte mal so dafür, die gute Botschaft von Jesus Christus seinen Freunden zu bringen, seiner Familie zu verkündigen. Er brannte so, dass er losgegangen ist und erzählt hat von Jesus. Aber dann gab es Dämpfer. Es wurde nicht so mit Hurra begrüßt, sondern er hat Ablehnung erfahren. Schwierigkeiten haben sich ergeben. Und naja, nee, muss man ja vielleicht nicht so, nicht ganz so. Und dann ist da was eingeschlafen. Der andere hatte sofort dieses Herz der Anbetung und hat gesagt, ich will Jesus anbeten mit meinem ganzen Leben. Und ja, er hat Musik entdeckt und hat sich irgendwo eine Gitarre ausgeliehen und angefangen, Lobpreislieder zu singen. Sich vielleicht eine Gitarre sogar gekauft, aber jetzt verstaubt sie irgendwo in der Ecke. Die Sorgen des Alltags haben ihn eingeholt. Oder ein Klavier oder was auch immer. Jemand anders, ja, hatte vielleicht so die Kinder total auf dem Herzen. Weil die Kinder bei Jesus Chefsache sind. Lass die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Und ihm war es so wichtig, den Kindern die gute Botschaft von Jesus zu erzählen. Aber irgendwie, ja, hat er dann aufgegeben. Hier sitzen lauter berufene Menschen, die von Gott in einer bestimmten Weise einen Traum, ein göttliches Feuer, einen Ruf Gottes erlebt haben. Und ich glaube, dass Gott uns ruft, zurückzukommen nach Bethel, zurückzukommen zum Ort der Anbetung, wo dieses Feuer wieder neu entfacht wird. Wenn wir weiter die Geschichte von Abraham studieren, dann werden wir feststellen, wie Gott Geschichte mit ihm geschrieben hat. Wie Abraham dann weiter, schon am Ende des 13. Kapitels, es ging weiter und er hat wieder einen Altar gebaut. Und immer wieder da, wo Abraham einen Altar gebaut hat, Gott angebetet hat, Gott seine Opfer gebracht hat, hat Gott seine Verheißungen, seine Zusagen wiederholt, bestätigt und konkretisiert und ihn weitergeführt. Vielleicht sind göttliche Zusagen, Verheißungen schon irgendwie so weit weg und du hast es auch schon vergessen. Am Ort der Anbetung, da wo du auf ihn schaust und anfängst, Gott wieder die Ehre zu geben, dir Zeit nimmst zum Lesen in der Bibel. Gott, sprich zu mir, entzünde in mir frisch dieses Feuer. Das Feuer der Liebe, das Feuer der Anbetung, das Feuer der Nachfolge. Oder du nimmst dir Zeit für Lobpreis. Das ist ja ganzheitlich, es ist ja nicht nur Bibel lesen und Gitarre spielen. Es hat was mit unserem ganzen Leben zu tun. Du wachst damit auf, dass du sagst, Gott, dies ist ein Tag, den du gemacht hast. Ich will ihn mit dir leben. Nimm mich an die Hand, führe mich. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Dass du deiner eigenen Seele sagst, dies ist ein Tag, den Herrn zu loben, ihn zu preisen. Und ich werde nicht aufhören, Gott dir. Es muss damit beginnen, schon am frühen Morgen. Und wenn du das anfängst wieder zu tun, diesen Altar der Anbetung in deinem persönlichen Leben wieder aufzubauen, in deinem Zuhause, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Straße, soll Anbetungsaltar aufgebaut werden durch dich. Dann wird Gott seine Zusagen und seine Bündnistreue an dir erweisen. Er wird wiederholen, was er schon mal in dein Leben hineingesprochen hat. Er wird konkretisieren, er wird dir den nächsten Schritt zeigen. Amen. Es gibt noch eine andere Gefahr. Gott wollte nämlich schon mit dem Vater von Abraham, mit Terach, Geschichte schreiben. Terach ist losgegangen mit seiner ganzen Sippschaft von Ur in Chaldea und ist bis nach Haran gekommen. Und in Haran hat er sich niedergelassen und war nicht mehr zu bewegen. Bequemlichkeit, alles gut eingerichtet. Es wollte nur eine Zwischenstation sein, aber er ist da hängen geblieben. Und Gott konnte den Terach nicht mehr bewegen und hat dann seinen Sohn Abraham genommen, die nächste Generation, und ist mit ihm weitergegangen. Mir ist es so wichtig, und ich spüre so ein Drängen vom Geist Gottes, uns zuzurufen, lass uns nicht wie Terach auf dem Erreichten irgendwo in der Bequemlichkeit sitzen bleiben. Lass uns konsequent den Glauben leben, konsequent unsere Nachfolge leben. Lass uns erkennen, was Gottes Berufung, was Gottes Vision für jeden von uns persönlich und für uns als Gemeinde ist. Lass uns auch wie Abraham zurückkehren zum Ort der Anbetung. Weg von Ägypten, wo einfach Hungersnot und die Umstände dich dazu gebracht haben, dass du ja einfach irgendwie diesen großen Traum aufgegeben hast, den Gott in dich hineingepflanzt hat. Das kann uns so, so schnell passieren. Nur dann, wenn wir den Himmel berühren, können wir auch diese Welt verändern. Darum ist das auch unser Gemeindemotto. Den Himmel berühren, die Welt verändern. Nur dann, wenn wir Gott zuerst suchen, sein Angesicht, in seine Gegenwart, in das Allerheiligste kommen, wird er uns Offenbarung geben, wird er zu uns sprechen, dürfen wir in sein leuchtendes Angesicht sehen und er macht uns zu seinen Partnern auf Erden. Zu oft bleiben wir Christen irgendwo im Vorhof stecken. In den Sorgen, in Verdammnis und in wir sind als Kinder des neuen Bundes berufen, in das Allerheiligste einzutreten, in Gottes Gegenwart. Wir sind mit Christus versetzt in himmlische Örter, lesen wir im Epheserbrief im Kapitel 2. Wir sind versetzt in himmlische Örter. Wir dürfen regieren und herrschen im Leben, nicht im eigenen Gutdünken, sondern wenn wir Gottes Angesicht geschaut haben, wenn er uns sein Herz mitgeteilt hat, seine Gedanken mitgeteilt hat, dann dürfen wir in Jesu Namen gehen und ins Leben rufen, was noch nicht ist, weil wir vom Himmel her gesehen haben, dass es schon ist, in einer geistigen Dimension, und es wird geschehen. Das war der Glaube Abrahams. Er glaubte an einen Gott, der dem, was nicht ist, ruft, als wäre es da. Das ist ja auch die Definition von Glauben im Grunde genommen. In Hebräer Kapitel 11 können wir das nachlesen. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Glaube ruft ins Leben, was noch nicht sichtbar ist. Glaube ist überzeugt von Sachen, die im Glauben gesehen wurden, dass es schon eine Tatsache ist. Gott, du hast zugesagt, es ist noch nicht sichtbar in der realen Welt, aber die geistliche Welt ist viel realer als das, was uns hier als reale Welt verkauft wird. Und darum ist es schon da und darum rufe ich das ins Leben, in Jesu Namen. Und das ist Glaube. Glaube ist überzeugt sein von Gottes Zusagen, sodass es für dich schon Tatsache ist. Für Abraham war es schon Tatsache, dass er Vater vieler Völker ist. Gott hat ihm sogar einen neuen Namen gegeben, von Abraham zu Abraham, Vater vieler Völker. Es war schon Tatsache für ihn, obwohl der Sohn der Verheißung auf sich warten ließ. Ja, auch Abraham hatte zwischenzeitlich Kompromisse gemacht, als er nach Ägypten ging. Als er mit der Magd von Sarah den Ismael gezeugt hat und so weiter. Also wenn Sie genauer die Geschichte studieren. Aber er ist doch immer wieder zurückgekehrt zum Altar der Anbetung, Gott die Ehre zu geben, auf Gott zu schauen. Und er ist zurückgekehrt zu den Verheißungen und Zusagen Gottes. Ich möchte mit euch zusammen zurückkehren zu den Zusagen Gottes. Ich bete, dass der Heilige Geist zu uns spricht, zu jedem Einzelnen, und dass göttliche Träume und Visionen, Berufungen neu erweckt werden in uns. Heiliger Geist, wirke du das bitte. Führe uns zum Kreuz. Führe uns zur Anbetung. Führe uns zurück zu den Verheißungen und Zusagen Gottes in unser Leben. Führe uns zurück zu diesem Feuer der ersten Liebe. Zu dem Feuer der Berufung. Wie Abraham. Wie Mose am brennenden Dornbusch die Berufung erlebt hat, so setze deine Berufung in uns wieder neu in Brand. So wie die Jünger von Emmaus mal gesagt haben, brannte nicht unser Herz, als der Herr zu uns gesprochen hat. Bete, dass du das Herz neu entzündest, dass du zu uns sprichst. Dass du uns erwächst, persönlich, und auch die Berufung, die du für diese Gemeinde hier hast, für diesen Ort hast, erwecke sie neu. Erwecke deine Berufung neu in uns. Erwecke das Feuer in uns. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Bete, dass du uns hilfst, im Glauben immer wieder hochzuschauen. Den Blick nach oben zu richten, zu dir. Hilf uns, dass wir uns nicht verstricken in den Sorgen des Alltags, dass wir uns nicht in Kompromissen gefangen nehmen lassen, auch nicht in Bequemlichkeit. Setze uns frei auch von jeder Sünde, die uns umstrickt und die uns irgendwie zurückziehen will ins alte Leben. Herr, ich bete, dass du uns befreist für die Berufung, die du für uns gemeinsam und für jeden Einzelnen hast. Rede zu uns. Rede zu uns. Jesus. Jesus. möchte an dieser Stelle auch nochmal Zeugnis geben. Jetzt, im Gebet ist mir das so bewusst geworden. Dieses Thema hat was mit mir persönlich auch zu tun. Bin schon